Radio SRF.
Wenn er Fragen gestellt hat, dann sind manche Politiker und Verwaltungsangestellte nervös geworden. Die Rede ist vom Weltwoche-Journalisten Urs-Paul Engeler. 30 Jahre lang war er im Bundeshaus unterwegs als Enthüllungsjournalist. Engelers Recherchen haben Politiker ins Straucheln gebracht. Zum Beispiel den SVP-Bundesratskandidaten Bruno Zuppiger. Engeler ist also gefürchtet, aber auch umstritten. Er schreibe wie ein Scharfrichter, heißt es zum Beispiel. In ihrer aktuellen Ausgabe verabschiedet ihn die Weltwoche in die Frühpensionierung. Jetzt hat der 63-jährige Urs-Paul Engeler Zeit fürs Tagesgespräch mit Dominik Meyer.
Das Tagesgespräch.
Ja, Urs-Paul Engeler, normalerweise duzen sich Journalisten. Bei euch muss ich jetzt gar nicht etwas künsteln, sitzen, künsteln, weil mit euch bin ich per se und überhaupt sitzen ist so ein bisschen euer Markenzeichen. Ihr wollt nicht Journalisten und Politiker sitzen, warum nicht?
Ja, die Distanz habe ich immer eher zu meinem Markenzeichen gemacht als die Nähe. Die Umarmung ist mir eher unwohl. Ich fühle mich unfrei dort. Ich fühle mich mit dem distanzierten, aber freundlichen Sie eigentlich in der richtigen Distanz zu Kollegen und vor allem natürlich zu Politikern.
Gut, es ist ja nicht so, dass jeder andere Journalist jeden Parlamentarier duzt.
Doch eher.
Okay. Sicher nicht bei Radio SRF, sage ich in dem Fall. Ich habe euch ein bisschen beobachtet als Journalist hier im Bundeshaus in den letzten Jahren und habe gemerkt, dass ihr anders seid als die anderen. Ich habe euch relativ wenig an den vielen Medienkonferenzen gesehen, habe euch eher ein bisschen als Einzugänger wahrgenommen, ein bisschen abseits vom grossen Trubel jeweils. In was seid ihr sonst noch anders?
Ja, ich komme mir auch nicht so anders vor. Ich komme mir auch journalistisch nicht so anders vor. Ich habe natürlich mit der Weltwoche, mit der Wochenpublikation, habe ich die angenehme Pflicht, vielleicht, um gewisse sogenannte Tagesthemen herumzudrucken. Ich muss also nicht Berichterstattung machen, ich muss nicht immer vor Ort sein, um das Neueste über den Sender zu gehen. Ich habe mir auch ein bisschen Zeit lassen, ich kann mir meine eigenen Themen suchen, ich kann die eigenen Kontakte pflegen, ich kann mir das rauspicken, was ich will. Und es entspricht vielleicht meinem ein bisschen zurückhaltenden Naturell, dass die Aufgabe mir ein bisschen auf den Leib geschnitten ist.
Und dann gibt es noch Leute, die ein bisschen der miese Peter angehängt haben, dass sie ein bisschen mürrische Grundhaltung haben. Und er hat das auch ein bisschen gepflegt, so in Interview, die ich gelesen habe, ein bisschen das Image.
Ja, das ist die Aussenwahrnehmung. Ich finde mich gar nicht so schlimm. Aber und Leute, die mich kennen, finden das auch nicht so übel. Ich habe jetzt halt ein bisschen den Stil entwickelt von Distanz. Es bringt einem halt vielleicht einen gewissen Respekt auch ein, seitens von den Politikern, dass man mit mir nicht einfach hätte gehen können, irgendwie geschwind ein Bier trinken und dann ist man duzis gewesen und gut Freund. Hm.
Distanz ist auch Misstrauen ein Teil eurer Grundhaltung.
Ja, gesundes Misstrauen, also Kontrollfunktion, dass man schaut, wer macht was, dass man auch immer frei ist. Ich möchte immer möglichst frei sein gegenüber den meisten Leuten oder möglichst vielen Leuten, dass ich schreiben kann, wenn ich will, dass ich nicht frei genommen werde. Das ist eigentlich Grundhaltung, ja.
Also Kontrollfunktion, die der Journalist gegenüber dem Staat hat.
Ja.
Und das Misstrauen.
Da kann man auch Misstrauen, gesundes Misstrauen nennen. Der Bürger darf ruhig misstrauisch sein gegenüber seiner Führung und seinen Politikern. Er muss denen auf die Finger schauen. Da sieht man ja immer wieder ein bisschen an diesen Themen, die aufkommen, an diesen Skandal, dass das halt doch nötig ist.
Ja, reden wir gerade über so Skandal, wo ihr zwei grossen Tiere, sage ich jetzt, kommen wir auf das zurück, auf die Finger geschaut habt, vor anderthalb Jahren gerade zwei grosse Geschichten nacheinander. Eben die Geschichte um einen SVP-Bundesratskandidat Bruno Zuppiger, wo ihr die Erbaffäre enthüllt habt, kurz darauf haben. Nationalbankchef Philipp Hildebrand, Devisengeschäft, wo ihr ganz vorne war bei der Recherche. Was mir dort aufgefallen ist, bei beiden Geschichten waren es Informanten, die auf euch zugegangen sind. Ist das so, wenn man euer Image und euer Renommee hat, dann kommen Geschichten zu einem?
Ja, der Eindruck ist, den muss ich leicht korrigieren. Also, den Herrn Zuppiger hatte ich schon lange auf dem Radar gehabt. Ich auch bereits vorher kritische Artikel zum Herrn Zuppiger publiziert, hat dort auch einiges über seine merkwürdige geschäftliche Tätigkeit jetzt ausserhalb von dieser Erbschaftsaffäre habe ich publiziert. Ich bin ja mit dem Herrn zu einem, vielleicht einer von den wenigen Journalisten, der eben nicht Duzis ist mit dem Herrn Zuppiger. Darum bin ich auch völlig frei gewesen. Er ist ein praktischer Bundesratskandidat gewesen. Und dann sind Informanten auf mich zugekommen. Das stimmt. Nachdem sie bei der Fraktion abblitzt sind, quasi, also letzte Rettung, um den Skandal aufzudecken, haben sie wahrscheinlich das Gefühl, der Engeler ist da der richtige Mann dazu. Und ja, da ist mir dann gelungen. Es ist also nicht einfach so, dass ich ein Papier oder ein Kuvert zugeschickt bekommen, sondern ich einfach mal rudimentäre Informationen gehabt. Ich habe mich da über eine Woche anstrengen müssen, um die Dokumente zusammensuchen. Das ist nicht einfach in einem Kuvert hineingekommen, wie gesagt. Und das habe ich vielleicht jetzt auch ein bisschen meinem Ruf zu verdanken. Jetzt beim Herrn Hildebrand ist es eigentlich ähnlich gewesen. Ich habe mal zu Abend gemacht, die Radio DRS, als es damals noch geheissen hat, gehört. Und dann hat es geheissen, der Bankrat spricht Herrn Hildebrand weiterhin sein Vertrauen aus. Dann habe ich gemeint, ich höre ihn nicht recht, habe die entscheidende Geschichte verpasst. Hat dann sofort angefangen zu recherchieren, hat dann auch einige Sachen herausgefunden, aber wir sind erst 10 Tage später wieder erschienen. Und dann ist jetzt die Information ist nicht zu mir an die Person am Kommen, sondern die entscheidenden Informationen, pünktlich auf dem I, das ist zu der Weltwoche-Redaktion gekommen.
Und Thurgauer Anwalt, Mo verbunden ist gsi mit einem Mitarbeiter von dieser Bank Sarasin und von
diesen Devisengeschäften. Ja, aber kritisiert worden ist, Herr Snowden wird überall gelobt für die gleichen Angelegenheiten. Das sieht man ein bisschen wie relativ, dass eingeschätzt wird. Aber Klammer geschlossen, das ist einfach dann zu der Weltwoche gekommen und weil ich bereits an dem Fall war, bin dann zu mir.
Das ist eben, man ist zu euch gekommen, ihr habt jetzt gesagt, klar, Vorrecherche und eben eine Vorgeschichte bei mir Zuppiger, aber es ist schon ein Renommee, das euch geholfen hat in den letzten Jahren, die grossen Geschichten als Land.
Ja, bei den beiden ist es vielleicht so gewesen, bei den anderen ist es ganz anders gewesen, ist auch ein Antrieb gewesen von mir, oder sind es ganz rudimentäre, kleine Hinweise gewesen, wenn man jetzt da innere lokale Geschichte, die da in Bern ein bisschen Furore gemacht hat, die ganze Waldau-Geschichte, die Psychiatrie im Kanton Bern, dort habe ich eigentlich wenig, außer dem Anfangsverdacht praktisch nichts gehabt. Alles selber müssen recherchieren oder dürfen recherchieren. Das ist eine angenehme Sache. Das ist jetzt zum Beispiel ganz anders gelaufen.
Das ist also, um einen Fall von einer Hochstaplerin gegangen, wo Arzt und Professorentitel gar nicht
falsche hat. Professorin. Ja.
Eben, die kommen immer wieder an Papier an, andere nicht ankommen. Die bringen Leute zum Reden, andere nicht zum Reden bringen oder nicht einmal wissen, dass die Leute überhaupt gibt. Wie machen die das?
Ja, ich habe jahrelang in Kontakt. Also, ich sage immer, das, was ich mache, das, was ich gemacht habe, das könnte jeder machen. Er muss nur konsequent dranbleiben. Er muss vielleicht auch ein bisschen einige Jahre investieren. Man kommt nicht einfach von Anfang an zu all diesen Informationen.
Also die kennen die in jedem Bundesamt jemanden, der das Vertrauen hat und jemanden, der aber sitzt. Aber überall kennen die jemanden.
Ja, das kann man plus minus sagen. Jetzt vielleicht nicht gerade Bundesamt für Veterinärwesen oder so ein bisschen habe ich jetzt da vielleicht niemand, aber ich habe in allen wichtigen Bundesämtern mindestens zwei Leute, die ich gut kenne und ich kann kontaktieren, die vielleicht jetzt nicht einfach das Papier rausgeben, aber Einschätzungen rausgeben, vielleicht gewisse Tipps. Ich habe in allen Parteien, in allen Fraktionen habe ich ein, zwei, drei Leute, die ich angehen kann, die mir Einschätzungen geben, einfach im Rahmen von dem, was sie dürfen. Und dann setzen wir manchmal ein Puzzle zusammen. Und dann geht es nach einer Woche auf.
Und da gibt es ja den Verdacht, eben mit Weltwoche mal ganz klar der SVP nachsteht, dass da halt auch viel über die SVP oder sogar über SVP-Bundesrat, Bundespräsident halt auch bis zur Weltwoche und zu euch gekommen ist.
Ja, so einen Verdacht kann man haben. Ich kann es teilweise dementieren oder grossenteils dementieren. Ich beziehe Informationen aus allen Lagern. Ich nehme alles, was kommt, da. Es ist natürlich schwierig, so etwas zu kontern, weil der Informantenschutz liegt mir eben auch hoch. Und manchmal würde man sogar staunen, aus welchem Ecken das da kommt. Es hat also zum Teil abenteuerliche, also wo ich dann fast muss schmunzeln, abenteuerliche Geschichten also gegeben, andere Zeitungen, wie das soll gelaufen sein, dass die Weltwoche das hat, wo absolut aus dem Tierbuch sind. Aber ich kann ja nicht den Gegenbeweis antreten aus diesen Gründen. Und ich nehme jetzt das mal in Kauf, dass mir der Ruf anhaftet. Aber am Schluss zählt einfach das Resultat. Stimmt's oder stimmt's nicht? Hat's eine Wirkung oder hat's keine Wirkung? Und wenn's stimmt und eine Wirkung hat, kann ich eigentlich das als Nebengeräusch abtun.
Gut, gehe ich weiter. Was mich an diesen Indiskretionen interessiert, also eben, dass vertrauliche Sachen zu den Journalisten kommt, ist ja, dass die Leute, die Indiskretionen geben, ja auch ein Interesse haben, dass sie möchten den Gang der Dinge natürlich meistens beeinflussen, indem sie Sachen an die Öffentlichkeit bringen. Wie seid ihr damit umgegangen, dass man sich da auch immer ein Stück weit halt auch diesen Interessen ausliefert?
Ja, wenn man es nicht publiziert, tut man sich den anderen Interessen ausliefern, oder? Wenn ich einfach die offiziellen Informationen publiziere, dann nehme ich einfach die Interessen der Offiziellen wahr. Und die Indiskretionen, die sind das, wenn sie wichtig sind, wenn nicht auf irgendetwas und richtig sind, dann müssen die auch auf den Tisch von der Demokratie. Das gehört für mich dazu, wie die offizielle Information. Ich meine, die offizielle Information, die ist ja mehr oder weniger heute, sagen wir mal, gelenkt, stilisiert, die ist ja
also vorbereitet. Also die Kommuniqués muss zum Teil ja, Dutzende pro Tag
gibt es aus der Bundesverwaltung. Es gibt ja zum Teil Presse- und Medienkonferenzen, die bereits mit der Hauptprobe eingeprobt werden, dass alles genau stimmt, alles schon vorgekommen. Also wird das Theater aufgeführt für die Öffentlichkeit. Ich sage nicht, das sei nichts. Das ist ein Teil der Wahrheit. Und wenn halt dann eine gegenteilige Meinung kommt oder eine gegenteilige Information oder eine Information, die das relativiert, ist das für die Bürger ebenso wichtig. Und ich arbeite nicht im Auftrag vom Bundesrat, auch nicht von der Verwaltung. Ich bin auch nicht zahlt vom Bundesrat oder von der Verwaltung. Ich bin für meine Leser zahlt. Der Journalist ist für seine höheren Zuschauer Leser zahlt oder ist im Mandat, im Auftrag von denen unterwegs und er hat Pflicht, alle Informationen, die er überkommt, aus irgendeinem Weg, sagt er direkt, sagt er indirekt, sagt er offiziell oder sagt er ein bisschen leicht indiskret, er hat Pflicht, alle die Sachen dem Bürger zur Entscheidung vorzulegen. Das ist meine Grundhaltung.
Das ist die Kontrollfunktion, die ihr ja zweifellos ausgeübt habt und eben viele grosse Köpfe auch zum Rollen gebracht habt. Und wenn das richtig überliefert ist, habt ihr vor anderthalb Jahren an einer Veranstaltung gesagt, also der Herr Hildebrand, das ist das grösste Tier, das mir je vor die Flinte gekommen ist.
Das ist jetzt ein längeres Interview gewesen, wo ich da als Journalist des Jahres eine peinliche Ehrung habe müssen über mich gehen lassen und da verschiedene kritische Fragen auch haben müssen gefallen lassen. Und dann ist die Arlene-Initiative ist dann die Frage gestellt worden und dann ist mir da der Spruch über die Lippen und von dem ganzen 20-minütigen Gespräch ist dann das überliefert worden.
Das klingt so nach Jäger, oder? Ja. Um eine Trophäensammlung.
Ja, aber das ist jetzt nicht das Ziel. Das Ziel, es ist eher so, dass ich unbesehen von der Person, unbesehen von dem Status von der Person, publizieren, was ich für wichtig halte. Aber dass jetzt ein Nationalbankpräsident über einen Artikel von mir stolpert, das hätte ich mir jetzt, wenn ich angefangen habe, als Journalist, anfangs 1980, hätte ich mir das nicht träumen lassen. Und in dem Zusammenhang ist der ein leicht saloppe Spruch zu verstehen.
Von den Fakten her habt ihr viel in Bewegung gebracht. Ihr habt auch lieber den Ruf, dass ihr sehr gerne zum verbalen Zweihänder greift. Das hört man jetzt überhaupt nicht. Das nehme ich jetzt aus sehr angenehmen, höflichen Menschen wahr. Aber wenn ihr schreibt, könnt ihr sehr bissig sein. Der hat Herr Hildebrand im ersten Artikel, wo er geschrieben hat, schon als Gauner bezeichnet. Ihr könnt Spott und Hohn fast kübelweise über Leute gießen, wenn ihr das Gefühl habt, die verhalten sich falsch oder die machen Unrechts. Warum macht ihr das?
Also jetzt die Qualifikationen sind jetzt auch leicht übertrieben, was sie bringen. Kübelwiss, Spott und Hohn, das würde ich jetzt nicht sagen. Was ich einfach mache, ist sicher, dass ich das Zeug, was ich will sagen, auf den Punkt bringe. Und vielleicht eher ein bisschen deutlicher als verschleiert.
Das darf dir auch wehtun, denen was betrifft.
Ja, vielleicht. Das ist aber nicht unbedingt das Ziel. Mein Ziel ist der Dialog mit dem Leser. Der Leser soll deutlich merken, was ich will, was ich will sagen, was ich für richtig halte. Und wenn ich etwas, und wenn jemand lügt, schreibe ich halt, er lügt. Und nicht die unklare Äußerungen. Man könnte ja so verschleiernde Formulierungen finden. Das mache ich nicht. Ich mache es einfach für den Leser überdeutlich vielleicht, was ich jetzt von einem Menschen halten, was ich vom Verhalten von einem Menschen halte, wenn ich eine Sache einordne. Und dann finde ich es halt manchmal ein bisschen, nicht bemühend, aber ein bisschen lustig, dass man dann weniger über die Sache redet, sondern über die Art der Darstellung. Und
aber das nehmt ihr
ja
in Kauf?
Ja, das nehme ich in Kauf. Ja, das ist schon so. Man könnte das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders formulieren, ob es dann die gleiche Wirkung hat. Das weiss ich nicht. Mir geht es einfach um eine klare, wirkungsorientierte Aussage.
Ich habe mit Weggefährten und mit Leuten, die euch kennen, auch geredet, die ich jetzt so vorbereitet habe auf das Gespräch. Was mir alle gesagt haben, ist das Elefantengedächtnis, das der Paul Engler hat. Wenn ich das hätte, der weiss einfach alles. Jetzt möchte ich so eine kleine Pause, ein kleines Quiz mit euch machen, Herr Engler. Sagen wir, wer ist der Vizepräsident von der Parlamentarischen Untersuchungskommission EMD, Militärdepartement, wo es unter anderem um die Geheimarmee P26 gegangen ist, 1990.
Werner Garoppio, SP Tessin.
Richtig, 100 Punkte. Was war die letzte Filmhauptrolle vom Sohn von Moritz Leuenberger?
Wenn er gesehen hätte, den Film, dann wüsste ich es noch, aber ich habe ihn nicht gesehen.
Es ist Hugo Koblenz, Pédaleux, Der Charme, das sind selber auch passioniert.
Ja, ich habe den Film wirklich nicht gesehen. Der ist jetzt an meiner Aufmerksamkeit vorbeigeschlagen.
Hättest du nicht zu tun, dass der Moritz Leuenberger nicht gerade euer Liebling ist?
Nein. Ich bin jetzt nicht so der Film, also Kino und Film, das liegt jetzt so ein bisschen weg von mir.
Gut, weiter im Takt. Wann hat der damalige Bundespräsident Hans-Rudolf Merz sein Herz-Kreislauf-Kollaps gehabt?
Ja, als er Bundespräsident war, das
müsste
2009 sein.
Ja, jetzt seid ihr daneben, jetzt freut mich das gerade. Dass du nicht alles, 2008, das ist ja nachher wieder Ruby essen. 2008, 21. September 2008. Schadenfreude, excuse. Was, Herr Engler, ist beim sogenannten Berner Bikini-Gate, Bikini-Affäre, genau vor einem Jahr passiert?
Ja. Also der Ruf, ich muss einfach sagen, der Ruf, der mir anhaftet, ist ja in dem Fall nicht ganz zutreffend.
Es ist wieder ein seichteres Thema. Es ist schon wieder wie mit der Filmhauptrolle. Es war, wo sich das Aussendepartement via Bundeskanzlei beschwert hat.
Ja, wegen den Lümpen, die sie aufgehängt haben.
Genau, dass wir Journalisten Badsachen hier am Bundesmedizentrum draussen aufhängen und man das von denen vom Aussendepartement sieht und dass sich das nicht entziehen.
Ja, da sieht man, mit welchen Themen dass ich mich wirklich befasse.
Sicher mit dem letzten, den ich mich frage. Welcher Ort hat per Volksabstimmung eidgenössische 1996 vom Kanton Bern in Kanton Jura gewechselt?
Ist das Wellerau gewesen?
Exakt. Also wir haben ein bisschen das Profil. So, wenn es um Hard Facts und harte Politik geht, oder um Verruf und so ein bisschen diese seichten Politgeschichten, das ist nicht euer.
Nein, weniger, ja.
Gut. Ja, schauen wir zurück in die 80er Jahre, als ihr angefangen habt, als Bundeshausjournalist von der Berner Zeitung. Da hat es weniger Journalisten gegeben, die hier über das Geschehen im Bundeshaus berichtet haben. Weniger Mediensprecher, vor allem auch von der Bundesverwaltung. Ist es einfacher gewesen, an Geschichten zu kommen durch das? Weniger Konkurrenz, weniger Leute, die kontrollieren.
Ja, es war einfach anders. Die Bundesverwaltung war verschlossen. Man musste also die Leute relativ gut kennen in der Bundesverwaltung, um an Geschichten herzukommen. Man musste hartnäckig sein. Man musste den Leuten die Würme zu den Nassen ausziehen. Aber man hat immer wieder, also ich habe in der Berner Zeitung immer wieder so meine Scoop-Lis oder ja, auch kleinere oder größere Geschichten gehabt. Zum Teil komme ich heute noch, gerade gestern, einen Brief bekommen, wegen einer, von der Berner Zeitung zurückgelegen ist. Was einfach geändert hat, ich habe gerade letztens nachgeschaut, im EDA hat es keinen einzigen Pressesprecher gehabt, keinen einzigen. Und heute
haben wir nicht einfach im Bundesrat anrufen, oder? Wen hat man denn angerufen?
Ja, man hat irgendwie eine Sektion Menschenrecht oder Völkerrecht, man hat irgendwie das Bundesamt für Landwirtschaft angerufen und hat gefragt, wie jetzt das und das und jenes ist. Und ist dann vielleicht mal zu jemandem gekommen, der ihm geholfen hat, und dann hat man wieder etwas rausgebracht und so weiter. Man hat vielleicht ein bisschen mehr müssen... die Leute ein bisschen motivieren, etwas zu sagen. Und nachher hat dann in den 90er Jahren hat das komplett geändert. Jetzt sind, ich habe nur gesehen, 6 Mediensprecher offiziell im EDA. Dahinter gibt es noch einen Staff, der mindestens doppelt so gross ist. Das sind also sicher 15 bis 20 Leute für nur Medien zuständig. Heute rollt eine Lawine über die Medien. Leute runter, die dann natürlich an diesen Pressekonferenzen, wo ich jetzt, es ist schön gesagt, meistens nicht teilnehme, und beschäftigen die Leute eigentlich mit der Darstellung von der offiziellen Politik. Und einer Journalist hat genug zu tun, wenn er das machen möchte. Das war der grosse Wandel gewesen. Aber letztlich ist das journalistische Handwerk das gleiche geblieben, die Chancen sind gleich geblieben, man muss vielleicht einfach ein bisschen anders vorgehen.
Reden wir noch so über einen grossen Scoop, wie das in der Journalistensprache heisst, also grosse Recherche von euch. 1990, wir haben vorhin schon von dieser Puck. P26, Geheimorganisation, Geheimarmee, hat die Parlamentarische Untersuchungskommission ans Licht gebracht. Und kurz darauf haben ihr den geheimen grossen Kopf der Organisation, der Ephraim Gattelan, enttarnt.
Ja.
Wie hat er das gemacht?
Ja, es ist eine sehr aufwendige Recherche und es ist wirklich das absolute Gegenteil von jemandem, der einem Informationen gegeben hat. Es war überhaupt niemand interessiert gewesen, Informationen zu geben, auch die Roten und die Grünen nicht, die dann das nachher zum Skandal gemacht haben. Ist mir gerade der letzte in den Sinn gekommen, als ich den Herr wieder getroffen habe, einen bekannten, ganz linken Politiker, der damals sehr nah dran war, wo mir vielleicht auch etwas helfen konnte, der auch gewusst hat, wer das ist, aber nicht mit Namen, aber hat die Person kennt, hat gesagt, er hat überhaupt kein Interesse, mir zu helfen, weil wenn man gesagt hat, was das für einen harmlosen, tüchtigen, treuen Staatsdiener, dass das sage ich, der Chef, dann kann ich die ganze
Aura.
Mythos, ja, den man jetzt damit aufbauen und den ganzen Popanz, ja, kann ich dann in sich, ja, zusammen. Darum hat jetzt kein Interesse, nur zum sagen. Ja. Und das ist jetzt, der beste Vergleich ist einfach da mit einem Puzzlespiel. Ich habe alle möglichen Leute, die im militärischen Umkreis etwas hätten können wissen, gefragt. Das Ganze war ja organisiert über eine Schienfirma, also die Tarnfirma, Consec AG. Ich habe natürlich alle Wirtschaftsdaten zusammengezählt, die in die Richtung gehen. Und. Und ja, am Schluss hat es dann aus dem ganzen Dings etwa 6 Namen gegeben aus dem Kanton Basel, Fricktal, weil hat mir jemand gesagt, für den Dialekt, dass er redet, zum Beispiel. Aha. Das sind einfach wirklich so Bruchstücke, kleinste Teile, die ich zusammengesetzt habe. Und am Schluss hat es 6 Oberste in einem Stab ohne klare Funktion gegeben in dem Umkreis. Und der Einzige, der eine Firma hatte, die offensichtlich eine Schienfirma war, wenn man herausgefunden hat, mit den Wirtschaftsdateien, Teledata und Kreditreform, vor allem war dort noch eine richtige Gibi, war dann die Consec AG mit dem Herrn Gattelan. Und dann tut man das abprüfen, sieht man, der Herr Gattelan hat genau dann, wo die P26 gegründet wurde, ist als Vizedirektor seine Versicherung verloren. Und dann, ja, das ist jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Abend bis etwa um 11 Uhr, 5 Tage angestrengter Arbeit.
Und dann ruft er an. Grüß dich, Herr Gattelan.
Jawohl.
Und dann?
Hängt er das Telefon ab, verratet sich noch mit dem.
Hat er mit ihm, also später schon, jetzt hat er noch sogar in der Abschiedsnummer.
Ja, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Herrn Gattelan. Ich habe sogar mal behauptet, Herr Gattelan war wöhler, dass er enttarnt worden ist. Mhm. Und zwar in Ehre. Er ist doch auch nie gross angefindet worden, als dass er noch ein Leben lang hätte eigentlich müssen Verstecken spielen. Und ja, einfach angerufen und gesagt, also natürlich einen Scheinanruf gemacht, ob die Beratung angeboten über seine Firma.
Also, dass man die Scheinfirma eigentlich hätte so machen.
Ja, also, ja. Wobei hat noch nicht gestört, Kaderausbildung und so weiter.
Ja, wir stimmt dann, fast.
Also, ja, wir hätten da gerne einen Kurs bei ihm gebucht, wenn er da anzubieten hätte, und dann hängt er einfach ab. Und das ist ja klar, meine Firma, die etwas anbietet, hängt nicht ab. Und so hat sich dann das einfach quasi von Telefon zu Telefon, von Stunde zu Stunde, hat sich das verdichtet.
Der hat nachrichtendienstliche Staatsschutzthemen, das war ein Steckenpferd von euch. Die Fischenaffäre ist 89 geplatzt. Hat es euch noch gelangt für eine schöne Fische?
Für eine marginale Fische. Dass ich da ständig Auskunft verlange bei der Bundesanwaltschaft. Aha. Irgendwas quasi im Sinne eines unangenehmen Journalisten.
Also enttäuscht, dass sie nicht mehr
bräuchten? Ja, ich eigentlich auch nichts so Grosses erwartet. Ich bin auch nicht, auffällig gewesen, politisch. Ich bin einfach ein ganz normaler Journalist. Ich bin auch keiner Partei, ich bin keiner Organisation. Ich bin einfach ein Einzelgänger. Und ein Einzelgänger kann nicht viel anrichten, nicht viel Böses anrichten in der Schweiz.
Sind ihr eigentlich zusammen mit der Weltwoche auf nach rechts gerutscht, auch persönlich, in all diesen Jahren?
Ja, also ich sehe das differenzierter. Ich war immer ein liberaler, staatskritischer Mensch gewesen. Ich habe immer auch das freie Individuum ist für mich eigentlich im Zentrum gestanden. Auch vis-à-vis vom Staat. Und in den 80er Jahren, 70er Jahre vor allem. Ich habe natürlich auch 68er Jahren erlebt, sehr intensiv, ohne dass ich da mitgemacht habe. Ich war dort ein bisschen ein paar. Eigentlich auch der Staat natürlich, vor allem von der Polizei, vom Militär her, ich habe immer gesagt, das ist der Vaterstaat, ein strenger Staat, wo seine Leute in Pflicht nimmt, habe ich da immer ein bisschen kritisiert. Und dann ist man natürlich automatisch hat man so als Links geholt. Und danach ist der Staat hat sich ja völlig gewandelt. Jetzt spielt ja Sicherheit, ist ja praktisch privatisiert. Man sieht ja nur noch private Sicherheitsleute durch die Schweiz durchlaufen. Und der Staat ist heute eigentlich der Sozialstaat, der fürsorgliche Staat. Natürlich auch noch ein bisschen mit Erziehungstendenzen im Umweltbereich von Raschelsäck bis weiss nicht was.
Das hätte er gar nicht gern. Vorschriften,
Umweltvorschriften. Auch dort würde ich den freien Bürger, ja, und auch zu viel Sozialstaat, das ist mir zuwider. Der Mensch soll selber mal verantwortlich sein. Ich habe jetzt meine Frühpension, nur dass keine falschen Vermutungen auftauchen, damit liege ich im Sozialstaat mit keinem Franken.
Der hat ja sicher auch gut verdient, als renommierter Journalist.
Ja, gut. Ich weiß nicht, was die anderen verdienen. Ich bin immer zufrieden mit dem, was ich verdient habe. Ich habe einen Schunk gemacht mit dem, wegen dem. Ich habe immer genug zu leben gehabt. Ich habe mir auch relativ früh das eingerichtet, dass ich den Zeitpunkt von meiner Pension selber wählen kann. Und das ist einfach mein Ideal. Und da kann man sagen, und die Kritik am Staat ist vielleicht konstante, dass ich vielleicht noch ein bisschen nach rechts gerutscht bin, auch noch ein bisschen mit anderen Elemente zu tun, wo man jetzt vielleicht nicht noch breit diskutieren können, wo natürlich auch die ganze Bevormundung durch internationale Recht, Völker, sogenanntes Völkerrecht, wo man auf einmal auch angefangen hat, die direkte Demokratie wollen zu entwerten. Oder für mich gehört einfach der liberale Mensch, Selbstverantwortliche und die direkte Demokratie und der aufklärerische, im Dienst der Demokratie stehende Journalismus, das sind für mich einfach symbiotische drei Elemente, die für mich wegleitend sind. Und dann ist man manchmal vielleicht, wenn man das wahrnimmt, je nach politischer Konstellation, ist man eher links und jetzt ist man natürlich eher rechts. Weil die Politik ist natürlich von ziemlich weit rechts, ziemlich weit links gerückt, oder die offizielle.
Wisst ihr, was mir aufgefallen ist zum Schluss, Herr Engeler? Ihr redet sehr im Präsens, also in der Gegenwart, und ihr habt überhaupt nicht das Gefühl, dass ihr wirklich aufhört.
Ja, aufgehört habe ich. Jetzt habe ich es doch ein paar Wochen ausgehalten, ohne einen Buchstaben zu schreiben.
Also und ihr recherchiert noch?
Recherchieren tue ich auch nicht. Was ich einfach kann sagen, ich werde wahrscheinlich nicht hundertprozentig von der Bildfläche verschwinden. Ich suche mal ein neues Profil auch, jetzt weniger mit Recherchen, weniger jetzt da mit Enthüllungen, vielleicht in einer ein bisschen distanzierteren, allgemeineren Form. Ich habe das noch nicht ganz gefunden. Irgend im Herbst würde ich dann vielleicht wieder mal mir ein neues Portfolio, ein neues Profil oder vielleicht sogar ein neues Image zulegen.
Tönt wie ein Manager. Ich wünsche euch beim Managen von eurem weiteren Leben viel Vergnügen. Merci, dass ihr ins Tagesgespräch gekommen seid, Urs Paul Engeler.
Danke Ihnen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.